Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Heute mit Katrin Bockay, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Elbmarsch. Polizei Hamburg, Schutzpolizei und Kripo, unter anderem auf St. Pauli. Fast 30 Jahre Polizei. Eine Zeit, in der sie viel gesehen hat. Menschen, Emotionen. Dann der Schritt in die Politik, in den Landtag von Schleswig-Holstein und schließlich das Bürgermeisteramt in der Region, in der sie aufgewachsen ist. Was hat sie geprägt und was treibt sie heute an? Darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Olaf Brinkmann und ich begrüße Katrin Bockay. Frau Bockay, herzlich willkommen bei Mensch Bürgermeister.
Vielen herzlichen Dank und einen guten Tag.
Ihr Vater war Dorfpolizist in der Elbmarsch und gleichzeitig stellvertretender Bürgermeister. Wenn Sie als Kind jemanden tagsüber nicht gegrüßt haben, wusste Ihr Vater es abends, haben Sie uns vorab erzählt. Wie würden Sie denn Ihr Elternhaus beschreiben?
Also ich würde mein Elternhaus als liebevoll beschreiben. Mhm. Man könnte auch sagen, die Herzenswärme habe ich vielleicht ein Stück weit von meiner Mutter, die Durchsetzungsfähigkeit von meinem Vater. Wobei auch mein Vater ein liebevoller Vater war, aber es war schon recht streng bei uns zu Hause. Zeitig zu Hause zu sein, tagsüber als Kinder beispielsweise konnten wir eigentlich machen, was wir wollten. Mhm. Hinterm Deich, wir haben im Graben gespielt, wir haben auf dem Bolzplatz gespielt, aber zu bestimmten festen Punkten abends immer zu Hause sein. Und generell würde ich sagen, war mein Elternhaus davon geprägt. Meine Mutter war Hausfrau, gelernte Zahnarzthelferin, mein Vater Polizist, Kommunalpolitiker und Familienvater. Polizei und Kommunalpolitik haben eine gewisse staatstragende Funktion und die kam bei uns auch immer wieder raus. Mhm. Diese Verantwortung auch, die man damit trägt.
Mhm. Und gibt es einen Schlüsselmoment, der Ihnen einfällt, wenn Sie an Ihren Vater denken?
Eigentlich mehrere.
Okay.
Tatsächlich ist einer der Schlüsselmomente wirklich gewesen, als er 2017 im November das Bundeswehrdienstkreuz bekommen hat für seine langjährige kommunalpolitische Tätigkeit für die CDU, mhm, an führender Stelle der Kommunalpolitik hier in der Elbmarsch. Das war schon ein besonders bewegender und toller Moment. Als Polizist würde ich sagen, ja, ich habe meinen Vater mal erlebt, als er an einem Sonntagabend mit einem Jugendlichen nach Hause kam, den er an der Schulter sozusagen vor sich her schob, mhm, und wo er zu meiner Mutter sagte, der schläft heute Nacht bei uns, das Jugendamt ist sonntags nicht zu erreichen,
okay,
mach ihm mal eine Scheibe Leberwurstbrot. Und er hat dann auf dem Sofa geschlafen, tatsächlich im Wohnzimmer unten, während wir oben geschlafen haben. Finde ich aus heutiger Sicht eine total spannende Geschichte.
Ja.
Und dann gab es auch die Momente, mein Papa hat mir Schwimmen im Tespa Freibad beigebracht. Ne? Also das war dann die private, familiäre Seite. Und alles verschwamm ein Stück weit miteinander, weil mein Papa ja Dorfpolizist war und wir dann eben sozusagen die Polizeiwache im Haus hatten. Mein Vater hatte sie angebaut mit Einverständnis der Bezirksregierung und sie dann vermietet.
Ach ja. Und Ihr Vater hat Ihnen das Schwimmen beigebracht. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie schwer es ist, den eigenen Kindern das Schwimmen beizubringen. Allein das ist schon eine große Leistung. Respekt. Sie sind selbst fast 30 Jahre bei der Polizei gewesen. Was würden Sie sagen, hat Sie dort besonders geprägt?
Also es ist ja tatsächlich so, dass ich bei der Polizei Hamburg im mittleren Dienst der Schutzpolizei angefangen habe. Gar nicht bei der Kripo, sondern richtig in Uniform. Mhm. Und ja, wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, wenn man mal so ein paar Beispiele sich vor Augen führt. 1988 habe ich bei der Polizei angefangen, bis 2017 war ich da. Mhm. Das ist eine lange Zeit. Und was zählt, finde ich, bei dem Polizeiberuf ist der Blick hinter die Wohnungstüren. Also man kann es so beschreiben, ich habe Oma Hilde in Billstedt den Dackel wieder zurückgebracht, der ausgebüxt war. Ich habe Frauen in Frauenhäuser gebracht, ich habe Moscheen durchsucht bei der Staatsschutzabteilung, ich habe Kinder aus vermüllten Wohnungen geholt und ich habe sogar mal ganz andere Spielwiese sozusagen bei Till Schweiger in der Küche gesessen und eine Anzeige aufgenommen mitten in der Nacht.
Nein.
Ja, doch. Und was man da einfach mitbekommt, sind ganz viele verschiedene Nationalitäten, mhm, und verschiedene Lebenswelten. Menschliche Schicksale. Und also ich habe für mich immer daraus mitgenommen, den Mensch als Individuum zu sehen. Mhm. Und das ist mir auch ganz wichtig. Jeden für sich. Da gibt es gute und da gibt es auch nicht so gelungene Biografien. Mhm. Aber jeder ist erst einmal ein Mensch.
Genau. Bei der Polizei ist es so, man reagiert auf Situation. In der Politik gestaltet man Rahmenbedingungen. War das für Sie jetzt ein bewusster Schritt zu sagen, ich möchte früher ansetzen?
Ja, unbedingt. Also ich habe ja vorhin eingangs geschildert, was mir von meinem Elternhaus aus mitgegeben wurde. Mhm. Das Motto war eigentlich immer auch bei meinem Papa, wenn du etwas bewegen willst, musst du dich selbst bewegen, du musst dich engagieren. Das war das eine. Und das andere ist natürlich, dass es ganz egal ist, ob es um Hilfeleistungen geht oder um Strafverfolgung und Strafrahmen. Es wird immer irgendwie auf eine Gesetzesebene gehoben und findet dann Eingang in die Praxis. Und dann ist es natürlich toll, wenn man die Gelegenheit bekommt, den Gesetzesrahmen mitzugestalten. Das, finde ich, war eine große, große Ehre, die mir da zuteil wurde 2017.
Genau, 2017 sind Sie in den Landtag von Schleswig-Holstein gewählt worden. Was hat Sie denn an dieser Arbeit besonders gereizt?
Also tatsächlich ist es ja wirklich, ich habe es ja eben schon gesagt, eine große Ehre, wenn man als eine von 73 sozusagen die gesetzlichen Grundlagen eines Bundeslandes mitbestimmt. Und wirklich gereizt hat mich, meine eigene Expertise einbringen zu können. Mhm. Ich war ja zu dem Zeitpunkt schon fast 30 Jahre lang Polizistin. Mhm. Und wurde dann im Landtag für die SPD-Fraktion auch polizeipolitische Sprecherin. Wenn man mal überlegt, wir haben im Landtag damals 2019/20 das Polizeigesetz novelliert. Und da war es tatsächlich so, dass ich als stellvertretende Innenausschussvorsitzende Experten benannt habe, eingeladen habe und auch in dem Fall tatsächlich mal die Anhörung in diesem Bereich geleitet habe. Mhm. Und das ist schon etwas Tolles. Als Bürger, Bürgerin hat man ja immer das Gefühl, naja, da wird am grünen Tisch irgendwas entschieden. Aber da gehen ja diverse Expertenrunden, wirklich von jeder Partei, unterschiedlichen Menschen und Institutionen benannt. Das geht ja voraus der ganzen Geschichte. Da werden die Entscheidungen ja nicht leichtfertig getroffen, sondern schon aufgrund dessen, was einem Experten raten. Und das ist dann ein Abwägungsprozess, in dem man seine eigene Meinung und vor allem auch seine eigenen Argumente gut einbringen kann. Ich finde, das war spannend. Es war eine tolle Zeit.
Trotzdem haben Sie sich aber entschieden, diesen Weg nicht weiterzugehen. Warum?
Das kann man eigentlich ganz kurz machen. Ich hatte das Gefühl, irgendwie einen Ankerplatz zu brauchen und irgendwo zu Hause ankommen zu müssen. Ich habe in der Zeit, als ich im Landtag war, das war eine sehr bewegte Zeit für mich, auch privat. Meine Ehe ging auseinander, die Kinder zogen aus. Mhm. Ich war viel im Hotel, wochenweise in Kiel und hatte dieses Gefühl, nee, ich möchte mich wieder erden und irgendwo sein, so. Zu Hause sein.
Genau, und da sind Sie jetzt. Sie sind jetzt Bürgermeisterin der Samtgemeinde Elbmarsch in Ihrer Heimat. Was bedeutet es für Sie, genau hier Verantwortung zu übernehmen?
Ja, zuallererst mal bedeutet es, egal was ich entscheide oder was ein Samtgemeinderat entscheidet und wozu ich ihn berate, bedeutet es, dass ich die Auswirkungen hier vor der Haustür sehe. Ne? Das ist schon mal besonders und unterscheidet einen von einer Entscheidung, die man im Landtag trifft. Und ich muss jede Entscheidung so treffen, dass ich sie morgens beim Brötchen holen auch vertreten kann. Und das kommt durchaus vor. Mhm. Also es ist schon, ne, wenn der Winterdienst nicht funktioniert oder das Ganztagsangebot nicht ordentlich ist, dann kriege ich das als Erste aufs Brot geschmiert und möge dann bitte auch Abhilfe schaffen.
Ja, aufs Brot geschmiert beim Bäcker, das passt ja. Sie haben uns erzählt, Frau Bockay, dass Sie wieder in Ihrem Elternhaus leben und von dort auf den Deich schauen können. Was löst das in Ihnen aus?
Also wenn ich morgens aufstehe, koche ich mir zuerst einen Kaffee und mit diesem schwarzen Kaffee setze ich mich nochmal ins Bett und habe einen Blick aus meiner Balkontür direkt tatsächlich auf den Deich und es löst in mir Frieden aus. Mhm. Es ist ein schönes Gefühl. Also wenn es ganz toll läuft, gerade im Sommer, dann sind noch Schafe am Deich, die da über Nacht eingezäunt waren. Und das hat einen sehr beruhigenden Einfluss.
Die können doch auch ordentlich Krach machen, oder?
Das ist total schön, weil die blöken nachts ganz, ganz leise und verträumt.
Ach, schön.
Und manchmal auch ein bisschen lauter, wenn sie gestört werden.
Sie sagen auch, Sie wollten wieder näher an die Menschen. Was heißt das konkret in Ihrem Alltag?
Also im positivsten Sinne bedeutet das im Alltag, wenn ich mit meinem Hund auf dem Bürgersteig lang gehe, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite Kinder in die Eisen treten bei ihrem Fahrrad und rüberschreien, Spencer, ich kenne dich, hallo. Das finde ich, ist ganz nah bei den Menschen und das macht total Freude und Spaß. Und so ähnlich ist das natürlich auch mit den Erwachsenen. Wenn ich am Deich unterwegs bin und spazieren gehe und auf Menschen treffe oder ich gehe abends zum Stammtisch nach Büdlingen beispielsweise, dann werde ich dort auf verschiedenste Art und Weise angesprochen und mit Anliegen konfrontiert, hört sich so negativ an. Mhm. Also ich habe einfach das Gespür ganz dicht an den Menschen und weiß, was sie bewegt. Und das finde ich schön.
Gibt es da eine Begegnung, die Ihnen besonders im Kopf geblieben ist, seitdem Sie im Amt sind?
Ja, mehrere natürlich und auch ganz unterschiedliche.
Okay.
Eine Begebenheit fand ich besonders schön. Als Bürgermeisterin habe ich ja häufig die Ehre, Jubilare, wenn sie 85, 90 werden oder goldene Hochzeit feiern oder ähnliches, zu besuchen. Mhm. Und mein Sekretariat fragt dann immer an, ist es gewünscht, dass die Samtgemeinde Bürgermeisterin zu Besuch kommt? Und daraufhin bekam ich dann einen Brief von einer Dame, die mir schrieb, also einen Geburtstagsbesuch, da würde sie aus verschiedenen Gründen drauf verzichten müssen. Aber stattdessen würde sie sich sehr von mir eine Straßenlaterne vor dem Haus wünschen.
Ach ja.
Und diesen Brief, handgeschrieben auf Blümchenbriefpapier, den werde ich auch aufbewahren, weil ich das fand ich wirklich nett. Und ich habe diese Dame dann aufgesucht und wir sind übereingekommen, ja, mit der Straßenlaterne, das ist schwierig, hat sie auch eingesehen.
Okay.
Aber ich werde sie nochmal mit unserem Archivar besuchen, weil sie nämlich in der alten Schule in Fahrenholz wohnt. Und wir überlegt haben, dass es schön wäre, ein bisschen mehr über die Geschichte herauszufinden und dort vielleicht auch mal, wie an verschiedenen anderen Gebäuden in der Elbmarsch, einfach Tafeln anzubringen, was in diesen Gebäuden früher historisch sozusagen los war. Da gibt es nämlich so einige Gebäude, die ganz Alteingesessenen wissen das noch. Oder wenn man ins Archiv geht, dann sieht man natürlich, was war da früher drin. Mhm. Aber im Alltagsleben nimmt man das gar nicht mehr wahr und das ist schade.
Wenn ich heute zu Ihnen in die Elbmarsch komme, wo gehen wir zuerst hin? Was zeigen Sie mir und warum?
Ich würde sagen, wir gehen an den Stover Strand.
Okay.
Dort gibt es auch eine Strandbar, da könnten wir noch was trinken, in der Hoffnung, dass das Wetter dann einigermaßen gut ist. Mhm. Aber bei Sonnenschein können wir vom Strand aus über die Elbe in Richtung Hamburg schauen und auf das glitzernde Wasser gucken. Und ein bisschen Heimatverbundenheit fühlen, aber vielleicht auch etwas Fernweh. Denn beides gehört, finde ich, auch ein bisschen zusammen.
Und die Menschen, wie ticken die Menschen hier? Wie würden Sie das Lebensgefühl in Ihrer Gemeinde beschreiben?
Heimatverbunden, bodenständig, sehr stolz auch auf das, was sie erreicht haben. Mhm. Und vom Grunde her, man sieht es zum Beispiel durch das tolle Engagement in 10 Ortsfeuerwehren, auch sehr hilfsbereit untereinander.
So, also wir gehen zusammen am Strand und ich freue mich auf die Menschen.
Ja.
Ein Thema, das Sie begleitet, ist die Frage nach Chancen, gerade für junge Menschen. Was möchten Sie dort konkret bewegen?
Ja, also wir haben, was sehr schön war, als Team der Samtgemeindeverwaltung uns im Jahr 24 beworben bei der Hertie-Stiftung für ein Jugendbeteiligungsprojekt. Und wir haben dann eine Videobewerbung von mir eingeschickt und es war sehr cool, dass wir als eine von 10 Kommunen deutschlandweit ausgewählt wurden für dieses Jugendbeteiligungsprojekt. Und wir sind ein Jahr lang begleitet worden von einem Moderator, von Herrn Peiko, der mit uns und Jugendlichen gemeinsam Projekte entwickelt hat. Also die Jugendlichen haben die Projekte entwickelt, nicht er. Projekte entwickelt hat, die wir auch im Samtgemeinderat vorgestellt haben. Also die Jugendlichen kamen in den Rat und haben gesagt, wir haben in verschiedenen Workshops uns Folgendes überlegt und möchten gerne diese 3 Projekte umsetzen.
Was war das zum Beispiel?
Ja, das war tatsächlich Mülleimer bemalen, um sie attraktiver zu machen, okay, in der Benutzung.
Ja.
Es war ein großes Anliegen und das haben wir mit einem Graffiti-Künstler zusammen. Der hat ihnen eine Anleitung gegeben, wie es zu machen ist. Also mit dem haben wir das zusammen umgesetzt. Dann gab es Verschönerungen fürs Freibad, nämlich einen Fußballplatz dort, also einen kleinen Bolzplatz herzurichten. Und das dritte war Partys, Motto-Partys. Und zwar haben die Jugendlichen selbst organisiert, durchgeführt, dafür geworben, für unter anderem eine Freibad-Party, eine Halloween-Party. Und das Tolle daran war, dass es eben ohne Eintrittsgelder war, sodass jeder Jugendliche oder jedes Kind bis ins Jugendlichenalter auch die Möglichkeit hatte, daran teilzunehmen.
Ja.
Dafür hat der Samtgemeinderat 19.000 Euro zur Verfügung gestellt, insgesamt, in der Gesamtheit, für die drei Projekte. Das war schon toll.
Ja, cool.
Und das möchten wir gerne und möchte ich auch gerne weiterhin fortführen, dass wir zumindest alle zwei Jahre dann sozusagen immer neue Projekte auch einbringen in den Rat mit den Jugendlichen, weil ich es wichtig finde, dass sie ihre Meinung dort selbst vertreten oder ihr Anliegen selbst vertreten können. Und vor allem auch, dass sie selbst in dem Prozess, was wollen wir eigentlich machen, Argumente austauschen und darüber abstimmen, was ihnen besonders wichtig ist. Und das hat im ersten Anlauf gut funktioniert und wäre schön, wenn wir das in Zukunft auch ja, weiter voranbringen können.
Also Demokratie, Leben, was bewegen und zusammen Spaß haben und feiern, großartig. Apropos Spaß, Frau Bockay, gute Überleitung jetzt. Sie haben uns im Vorgespräch erzählt, dass Sie gerne mit dem VW-Bus nach St. Peter-Ording fahren. Erstmal aus ganz eigenem Interesse. Ist das so ein schicker alter Bulli oder doch was Moderneres?
Nee, ein T6.
Ach verdammt. Aber warum genau nach St. Peter-Ording?
Ich würde sagen die 4W.
Jetzt bin ich gespannt.
Wind, Watt, Weite und Wonne mit der Sonne.
Also rauskommen und durchatmen.
Ja, na klar, das macht den Kopf frei. Also ist so ein blödes Klischee, oder wenn man an die Nordsee fährt, dann lässt man sich den Wind um die Nase wehen und der Kopf wird frei. Aber das ist natürlich mit Hund auch besonders toll. Und ich fahre da schon so lange hin, ist immer auch ein bisschen nach Hause kommen, auf eine ganz andere Art und Weise.
Das glaube ich, ja. So, und Hobbys haben Sie auch? Joggen, Radfahren, Skilaufen und Lesen haben Sie uns vorab gesagt. Aber wie viel Zeit bleibt denn überhaupt dafür?
Naja, also ehrlich gesagt, nicht so viel. Da muss man natürlich schon auch ein bisschen auf sich selber aufpassen. Und bei mir haben sich ein bisschen die Schwerpunkte verschoben mit Hund. Ich bin natürlich mit dem Hund ganz viel zu Fuß einfach unterwegs. Und ja, lesen insbesondere im Urlaub. Also wenn ich mal so richtig abschalten kann und zwei Wochen weg bin, dann schaffe ich auch 4 bis 6 Bücher. Also und lese dann auch wirklich richtig gerne.
Ihr Hund Spencer, jetzt haben wir schon so viel von ihm gesprochen. Er begleitet Sie ins Büro. Welche Rolle spielt denn Ihr Hund in Ihrem Alltag?
Also grundsätzlich könnte man erst mal sagen, er ist ein Türöffner im doppelten Sinn. Also entweder öffnet er die Türen, um butschern zu gehen. Und zwar wirklich Klinke runter und weg ist er.
Okay.
Aber er öffnet natürlich auch die Herzen. So, also der Hund ist einfach toll. Ich habe ihn mit 8 aus dem Tierheim adoptiert. Er ist ein Menschenfreund vor dem Herrn. Er liebt jeden Menschen, der ihm entgegenkommt. Und das ist schon mal schön. Freude pur. Der Hund hat immer gute Laune und er ist einfach ein toller Gefährte im Wald. Ne? Also man kann es sozusagen darauf reduzieren. Er schnüffelt am Baum, ich gucke in die Luft. Und danach ist die Welt dann auch in Ordnung.
Frau Bockay, vorhin haben Sie mir erzählt, wie Sie Nähe zu den Menschen erleben. Im Vorgespräch haben Sie uns aber auch berichtet, dass dieses Amt auch Distanz mit sich bringt. Wie spüren Sie denn das und wie gehen Sie damit um?
Ja, wie spüre ich das? Also es ist ja so, ich bin in der Elbmarsch aufgewachsen und war dann aber natürlich lange Jahre weg. Ne? Ist ja klar, Polizei und Landtag und so.
Genau.
Und als ich zurückkam, habe ich dann schon gemerkt, dass ein großer Respekt einfach vor mir als Bürgermeisterin besteht. Und nun ist es ja so, dass man Freunde auch aus seinen vorherigen Lebensabschnitten mitnimmt. Aber ich habe an der einen oder anderen Stelle schon festgestellt, dass so neue, alte Bekanntschaften, die brauchen einfach Zeit und Geduld. Das ist jetzt kein Selbstgänger. Gibt auch Gegenbeispiele. Ich war neulich beim Bäcker in Stove und da sprach mich ein ehemaliger Klassenkamerad an aus der Grundschule, Olli. Und wir haben gleich spontan gesagt, ach Mensch, hast du nicht noch Lust auf einen Kaffee? Und dann haben wir zusammen noch einen Kaffee getrunken. Aber das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Also einige halten auch durchaus Abstand aus dem Respekt vor dem Bürgermeisteramt. Und mich erstaunt das dann immer so ein bisschen und verwirrt mich, weil ich selber gar nicht so drauf bin. Ja, aber da muss jeder für sich ja auch gucken, dass er klarkommt.
Jetzt ist es ja so, manche Dinge brauchen Zeit, um gut zu werden. Was bedeutet denn Beständigkeit für Sie?
Ich weiß gar nicht, ob Beständigkeit das richtige Wort ist. Aber also für mich steht eigentlich dahinter, dass man an Themen dranbleiben muss. Und viele Themen sind kompliziert. Denen muss man Raum geben für Entwicklung. Also ich habe da mal so ein Beispiel. Ja. Wir haben uns sehr frühzeitig auf den Weg gemacht und gesagt, wir möchten alle unsere Liegenschaften mit einem Ingenieurbüro im Rahmen eines Energiemanagements untersuchen lassen. Und dafür sollte ich Fördermittel rekrutieren. Das ist uns auch gelungen. Unsere Fördermittelmanagerin hat eine 85-prozentige Förderung für diese Maßnahme bekommen. Das sind 134.000 Euro. Dafür, dass ein Ingenieurbüro hier losgeht und sich alles anguckt und daraus ableitet, was wir idealerweise für Baumaßnahmen sozusagen anschieben sollten. Das hilft dann aber nichts, wenn alle unzufrieden sind, weil das Energiemanagementbüro noch gar nicht fertig ist. Hat ja gerade erst seine Arbeit begonnen, weil wir mussten ja erstmal den Fördermittelantrag bewilligt bekommen. Und jetzt sozusagen schon überlegt wird, ganz umfangreiche Schulsanierungsmaßnahmen vorzuziehen, ohne diese Energieuntersuchung gemacht zu haben. Da wünsche ich mir einfach mehr Zeit, mehr Ruhe, mehr Gelassenheit. Die Welt dreht sich gefühlt immer schneller, das ist schon richtig. Aber man muss die Dinge auch ordentlich zu Ende bringen. Und dazu gehört auch manchmal ein bisschen zuwarten zu können. Das ist so.
Und wie schaffen Sie es dann gleichzeitig, offen für Veränderungen zu sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Veränderungen kommen ja so oder so. Also wenn ich mal so auf die letzten 5 Jahre zurückblicke, Corona, Ukraine-Krieg, Energiemangellage, Flüchtlingskrise, die daraus entstanden ist. Das waren ja Veränderungen, die eigentlich jeden Tag in eine andere Richtung ging oder jeden Tag eine neue Spielwiese aufmachten. Und dann muss man sich, glaube ich, drauf einlassen und sie tatsächlich gestalten und das Beste rausholen aus der jeweiligen Situation. Die Alternative ist ja ignorieren und ich finde, das macht eine Angststarre. Dann kommt man nicht mehr weiter, sondern Veränderungen bestimmen die Welt. Und natürlich ist es wichtig, das zu bewahren, was an Werten und an Traditionen wichtig ist für ein Gemeinschaftsleben. Aber gleichzeitig werden wir auch immer Stellschrauben drehen müssen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben und auch angemessen reagieren zu können auf das, was uns an Herausforderungen erwartet. Das gehört dazu.
Sie sagen, Sie wünschen sich mehr Gespräche auf Augenhöhe. Nicht die lautesten Stimmen, sondern die besten Argumente. Was braucht es denn dafür?
Also, ich denke, in allererster Linie braucht es dafür kleine und große Begegnungsräume. Also das eine ist tatsächlich, wenn man die Möglichkeit hat, mal zu so einem Stammtisch wie in Büdlingen, organisiert vom dortigen Kulturverein, einmal im Monat in der alten Schule, die inzwischen Kulturzentrum ist, hinzugehen, der kann viele tolle Gespräche führen. Mhm. Und das ist so für mich das kleine Format. Wir versuchen in unserem Mehrgenerationenhaus, das wir neu gebaut haben, Veranstaltungsräume einfach zu öffnen. Nicht nur für Jugendliche, nicht nur für Senioren, sondern ja, Begegnungsräume zu schaffen, auch bei uns in der Bücherei. Und das andere sind dann die großen Formate. Die werden natürlich meistens in den Kommunen aufgerufen, wenn es irgendwie nicht so bequeme Themen sind. Ne? Ich sag mal, Windkraft, Flüchtlinge, Energiemangellage, zu all diesen Themen haben wir Einwohnerversammlungen gemacht. Und da geht es dann teilweise schon hoch her. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist es immer wichtig, sich darauf einzulassen, dass andere Leute andere Meinungen haben oder auch andere Argumente im Idealfall vorbringen. Es geht dann nicht nur um Meinung. Das ist schon, finde ich, ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir vermehrt zu so einer Meinungsdemokratie kommen. Aber andere Menschen haben andere Sichtweisen, andere Argumente. Und das ist einfach wichtig mitzunehmen, auch wenn ich das trotzdem ja dann nicht jedem recht machen kann. Und am Ende, glaube ich, ist es ganz wichtig, und das wird immer wichtiger, auch ehrlich zu sagen, wo Grenzen der eigenen Handlungsspielräume sind. Es hilft ja gar nichts, wenn ich drumherum schwurbel. Am Ende wollen die Leute von mir wissen, kommen da Flüchtlinge hin, kommen da keine Flüchtlinge hin, macht der Arzt zu oder bleibt der Arzt? Können sie was dafür tun, dass der Arzt bleibt? Ja oder nein? Und da finde ich, ist Ehrlichkeit etwas, das ist nicht immer bequem, aber man wird ja auch nicht dafür gewählt, dass man es irgendwie selber bequem hat oder es allen anderen ausschließlich bequem machen kann. So funktioniert die Welt einfach nicht.
So, und obwohl es manchmal nicht bequem ist, treten Sie im Herbst erneut zur Wahl an. Dann geht es um 8 Jahre. Warum wollen Sie den Job weitermachen? Was motiviert Sie am allermeisten?
Ich könnte es frei nach Giovanni Trapattoni sagen. Ich habe noch nicht fertig.
Sehr schön.
Also eins meiner Leitmotive ist tatsächlich, dass wir in den vergangenen 5 Jahren parteiübergreifend in den allermeisten Fällen ganz viel angestoßen haben. Und ich möchte diese Projekte weiter begleiten oder eben auch neu initiieren. Also ich denke mal beispielsweise an unser Krisenmanagement. Wir haben uns als Gesellschaft in den gesamten letzten Jahrzehnten darauf eingerichtet, dass wir immer friedlich und unbehelligt von irgendwelchen krisenhaften Ereignissen unser Leben leben. Hier am Deich hat man natürlich schon mal das eine oder andere ziemlich starke Hochwasser gehabt, wo man ins Denken kam, Mensch, ist eigentlich alles so vorbereitet, dass wir jedem in der Bevölkerung hier auch helfen können. Aber wir wissen auch in dieser Welt, wie sie jetzt ist, wenn man sich auf Krisen vorbereitet, dann trifft man einfach Vorsorge. Und diese Vorsorge im Kleinen, Eigenvorsorge stärken, aber auch im Größeren, Notstrom zu organisieren, Anlaufpunkte für die Bevölkerung in einem Notfall zur Verfügung zu stellen, mit Wärme und Strom ausgerüstet zu haben. Das sind so Punkte, da haben wir uns in der Vergangenheit sehr schwer getan. Und da müssen wir deutlich mehr Tempo aufnehmen. Es hat mich 2 Jahre und einige graue Haare gekostet, jetzt einen Notstrom für das Rathaus genehmigt zu bekommen. Mhm. Ich hoffe dann, dass es bei den Anlaufpunkten für die Bevölkerung schneller geht. Aber Fakt ist auch, das sind natürlich alles sehr teure Maßnahmen, die wir da umsetzen müssen. Es wäre wichtig, die Grundschule in Tespe zu modernisieren, vielleicht sogar neu zu bauen, weiß man noch nicht. Das muss erst noch untersucht werden. Wir haben ein Energiemanagement, das ich jetzt wirklich gerne gemeinsam mit dem Team aus dem Rathaus voranbringen möchte. Wir bewerten, oder das Energiemanagement, das Ingenieurbüro bewertet alle Liegenschaften und guckt, was ist wie zu modernisieren, wo macht es Sinn. Und das betrifft ja nicht nur das Rathaus, sondern unsere Schulen, Sporthallen, Feuerwehrgerätehäuser, ne? 10 Feuerwehrgerätehäuser. Da gibt es immer was zu tun. Ja. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Jugendbeteiligungsprojekt ist auch etwas, was toll ist, wenn es weitergeht. Und dafür setze ich mich ein.
So, Sie haben noch nicht fertig, aber wir haben gleich fertig. Letzte Frage in diesem Podcast. Wenn Sie heute noch mal ganz am Anfang stehen würden, würden Sie diesen Weg wieder so gehen?
Ja, ich würde ihn aus vollem Herzen wieder so gehen. Und ich kann dazu nur sagen, ich bin wirklich dankbar für die vielen verschiedenen Herausforderungen, die ich haben durfte. Die habe ich mir natürlich selbst gewählt. Also ich glaube, es ist schon recht ungewöhnlich, einen gesicherten Beamtenjob aufzugeben, um sich in den Landtag wählen zu lassen und später dann Bürgermeisterin zu werden. Aber jeder Baustein für sich hat mir immer wahnsinnig viel gegeben für die nächste Stufe. Und ich glaube, dass ich jetzt meine Berufung gefunden habe. Und deshalb hoffe ich und wünsche ich mir, dass das auch nach dem 13. September weitergeht.
Dafür ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Frau Bockei. Dankeschön.
Das kann ich nur zurückgeben. Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Nachmittag und auf Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören. Das war Mensch Bürgermeister. Ich bin Olaf Brinkmann und liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören.